Hey, Good Looking von Hank Williams. Ein wunderschöner Song. Falls du ihn nicht kennst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass dieses Lied schon ein bisschen älter ist. Und zwar vom Jahr 1951. Ja, schon im Jahre 1951 hörte man Musik. Wir alle wissen aber, dass sie die Musik nicht mit iPods oder MP3-Player hörten. Nein, dies bestimmt nicht. Früher hörte man Musik anders und nicht nur die Art, sondern auch die Musik war anders. Wie sie war oder immer noch ist, viele Menschen hören übrigens diese Musik heute noch und andere Künstler mischen gerne solche Songs in ihre Tracks ein, werden wir heute hören. Dann bleib dran und lass dich verzaubern mit dieser wunderschönen Musik. Das war ein Stück, aufgenommen von einem Museum, von einer großen Orgel. Der Titel ist unbekannt. Jetzt aber werden wir die Geschichte der Jukebox und der Musikindustrie hören. Angefangen hat das Ganze im 18. Jahrhundert und geht bis zum Jahr 2014. Denn wer weiß, wie wir in 200 Jahren die Musik hören werden. 1807. Der englische Physiker Thomas Young zeichnet Schwingungen mit einer Stimmgabel auf. 1817. Der französische Drucker, Buchhändler und Erfinder Edouard Léon Scott de Martinville wird am 25. April in Paris geboren. 1831. Rudolf Wurlitzer wird am 1. Februar in Schöneck in Sachsen geboren. 1842. Der französische Dichter und Erfinder Charles Cros wird am 1. Oktober in Fabrizant geboren. 1843. Der Schweizer Uhrmacher und Mechaniker Johann Heinrich Krüssi wird am 15. Mai im appenzellischen Heiden geboren. 1845. Eldrick R. Johnson, der später zusammen mit Emil Berliner die wichtigsten Plattenfirmen gründet, wird am 6. Februar in Wilmington, Delaware, geboren. Louis Teglas, der als Erfinder der Jukebox gilt, erblickt am 6. August in Newcastle, Delaware, das Licht der Welt. 1847. Thomas A. Edison wird am 11. Februar in Milan, Ohio, geboren. Alexander Graham Bell wird am 3. März in Edinburgh geboren. 1851. Emil Berliner wird am 20. Mai in Hannover geboren. 1856. Der drei Jahre zuvor in die USA ausgewanderte Rudolf Wurlitzer gründet in Cincinnati, Ohio, die Rudolf Wurlitzer Company, die zunächst mit mechanischen Klavieren handelt. 1860. Edouard Léon Scott de Martinville gelingt es am 9. April mit seinem Phonautographen Worte, Töne und Klänge grafisch aufzuzeichnen. 1863. Der französische Ton- und Filmpionier Charles Pathé wird am 26. Dezember im elsässischen Gevrey-Gosigny geboren. 1870. Johann Heinrich Krüsi wandert nach Aufenthalten in Belgien, Holland und Frankreich in die USA aus. 1872. Johann Gabel wird in Metzeifen in der heutigen Slowakei geboren. Mit 14 Jahren wandert er mit seinen Eltern in die USA aus, wo er unter anderem bei der Mills Novelty Company arbeitet. 1873. Enrico Caruso wird am 25. Februar in Neapel geboren. 1877. Charles Cros deponiert seine Patenschrift für eine Sprechmaschine bei der Akademie der Wissenschaften in Paris. John Croce baut am 6. Dezember den ersten Phonographen nach einer Skizze von Tom A. Edison. Edison meldet am 24. Dezember den Phonographen beim Patentamt an. 1878. Edison führt seinen Phonographen an der Weltausstellung in Paris vor. Alexander Graham Bell widmet sich intensiv der Verbesserung des Phonographen. 1887. Emil Berliner meldet die Erfinder des Grammophons und der Schallplatte beim Patentamt an. Der Berliner Ingenieur Max Sielaff meldet einen Mundprüfer zum Patent an, der es ermöglicht, Automaten mit Mundeinwurf herzustellen. 1888. Thomas A. Edison kümmert sich um die Weiterentwicklung des Phonographen. Die Columbia Graphophone Company entsteht, ursprünglich als lokale Vertriebsfirma für Phonographen und Wachswalzen. Gegründet entwickelt sich daraus später Columbia Records bzw. Columbia Broadcasting System CBS, welche bis heute existieren. Tod von Charles Cros am 9. August in Paris. 1989. Weltausstellung in Paris. Edison und Bell führen die Phonographen vor. Im Katalog The First Book of Phonograph Records werden ab dem 24. Mai erstmals Musikaufnahmen aus Edisons Labor chronologisch aufgelistet. Als eigentlicher Erfinder der Jukebox kann Louis T. Glass bezeichnet werden. Er führt am 23. November 1989 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner William S. Arnold in San Francisco im Restaurant Palais Royal Salon seinen Nickel in the Slot Player vor, einem Phonographen mit Mundeinwurf. Glass und Arnold verwenden einen Edison-Phonographen von einem von ihnen selbst entwickelten und patentierten Mundeinwurfmechanismus. Im ersten Jahr werden 15 solche Musikautomaten aufgestellt. 1891. Edison übernimmt die North American Phonograph Company. 1893. Emil Berliner meldet sein stark verbessertes Aufnahmeverfahren zum Patent an und gründet in Washington D.C. die United States Gramophone Company. 1894. Charles Pathé kauft einen Edison-Phonographen und führt diesen an Jahrmärkten vor. 1896. Gründer der Société Pathé Frères in Paris. Eldridge R. Johnson rüstet Emil Berliners Grammophone mit Federmotoren aus. David Köln-Rockola wird am 23. Januar im kanadischen Manitoba geboren. In der Schweiz wird Paul Fuller geboren. Er wandert später in die USA aus, wo er zwischen 1934 und 1948 viele Jukeboxen der Firma Wurlitzer mit einem unwiderstehlichen Design versieht. Unter anderem die legendäre 1015. 1898. Die John Gable Manufacturing Company wird in Chicago gegründet. Emil Berliner erzielt mit seinen Grammophonen und Schallplatten erstmals einen Umsatz von 1 Million Dollar. In London wird als britischer Ableger von Berliners Firma The Gramophone Company gegründet. Als Markenzeichen dient der schreibende Engel. Mit dem Opernsänger Arnold Inhauen wird in London erstmals ein Schweizer auf einer Schallplatte verewigt. In seiner Heimatstadt Hannover starten Emil Berliner und sein Bruder Josef mit der deutschen Grammophon. Im wattländischen Sainte-Croix stellt die Firma E. Bayard und sie mit dem Echophon den ersten Schweizer Phonographen nach dem Vorbild des Eagle der Columbia Graphophone Company her. 1899. John Cusey stirbt in New Jersey im Alter von 56 Jahren. Der dänische Telegrapheningenieur Valdemar Poulsson erfindet die magnetische Tonaufzeichnung und benutzt als Tonträger zunächst Stahldraht. Im Katalog der Société Pathé Frères sind 1500 Titel auf Zylinder aufgeführt. Die Schweizer Phonoscope- und Automatenwerke werden gegründet und stellen in Zürich Phonographenwalzen her. Ab 1902 wurde für Originalschweizer Jodlerwalzen geworben. Das 19. Jahrhundert. Phonographen und Grammophone sind Attraktionen der Weltausstellung in Paris und erobern mit Münzeinwurf Restaurants und Hotels weltweit. Eldridge R. Johnson führt Berliners Geschäfte in den USA mit der Gründung Consolidated Talking Machine Company weiter. 1901. Johnson benennt die Gesellschaft in Victor Talking Machine Company um und führt das Markenzeichen His Master's Voice ein. Die deutsche Grammophon hat 5000 Titel im Angebot. 1902. Caruso macht am 11. April seine ersten Aufnahmen in einem Mailänder Hotel. Der aus Schweden stammende Justus P. Seeburg gründet in Chicago die G.P. Seeburg Piano Company, die zunächst Orchestrien und mechanischen Klavieren mit Münzentwurf baut, die sich aber ab 1927 dem Plattenwechsler in der Jukebox verschreibt. Auch die Firmen Thorens, Mermot, Frère und Jacquard steigen in Saint-Croix in die Produktion Phonographen ein. 1904. Caruso erhält als erster Künstler in der Geschichte der Musikindustrie einen exklusiven Plattenvertrag mit der Victor Talking Machine Company. In Sainte-Croix wird der erste Schweizer Grammophon gebaut. 1906. Die John Gable Manufacturing Company stellt ihren Automatic Antenna, der bis in den 30er Jahren produziert wurde. 1909. His Master's Voice lässt bei fast allen Grammophongesellschaften Emil Berliners den schreibenden Engel als Markenzeichen ab. Die deutsche Grammophon verkauft mehr als 6 Millionen Platten. 1912. Thomas A. Edison führt mit dem sogenannten Diamond Disc ein eigenes Plattenformat und die dazugehörigen Abspielgeräte ein. Die Columbia Graphophone Company stellt die Zylinderproduktion ein. 1913. Die Firma Barnett Samuel & Sons verkauft 1913 in London mit dem Decca das erste Koffergrammophon. Schon über das 19. Jahrhundert angekommen, wird jetzt die Geschichte, die uns wahrscheinlich noch bekannter sein sollte, beginnen. Teil 2 der Geschichte. Rudolf Wurlitzer stirbt am 14. Januar in Cincinnati, Ohio. Seine Söhne Howard, Rudolf und Fanny Wurlitzer übernehmen die Führung der Firma, die seinen Namen behält. 1917. Die erste Jazzplatte erscheint mit Original Dixieland Jazz Band. 1919. In den USA werden von rund 200 Grammophonproduzenten um die 2 Millionen Geräte hergestellt. 1920. Erste Radiosendung in den USA. In Paris präsentiert Pierre Boussot, der später auch die Vertretung für Wurlitzer in Frankreich übernimmt, 20er Jahren, das Busophone, mit welchem Shellac-Platten gegen Münzeinwurf gespielt werden können. Das Busophone 2 folgt in den späten 30er Jahren. 1921. Tod Enrico Carussos am 2. Oktober in Neapel. Die Schweizer Tonkunstplattengesellschaft Zürich produziert bis 1922 einige Schallplatten. 1922. In den USA werden mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Tod von Alexander Graham Bell am 2. August in Padec, Kanada. 1924. Die Schallplatte wird auf 78 Touren pro Minute standardisiert. Die deutsche Grammophon bringt mehr als 2 Millionen Platten auf den Markt. David Cullen Ruccolo gründet in Chicago die Ruccolo Manufacturing Corporation, die sich mit Münzautomaten aller Art beschäftigt und in den USA und vielen anderen Ländern eine Vielzahl von Jukebox-Modellen produziert. Louis T. Glass stirbt 79-jährig am 12. November. 1925. Die Victor Talking Machine Company macht mit einem Mikrofon erstmals elektrische Aufnahmen. In Deutschland werden 20 Millionen Schallplatten produziert. In Grand Rapids, Michigan entsteht aus dem Zusammenschluss zweier älterer Firmen die Automatic Musical Instruments Company AMI. Zwei Jahre später werden die ersten Jukeboxen dieser Firma auf den Markt gebracht, die 10 Shellac-Platten beidseitig abspielen können. 1928. Die Radio Corporation of America RCA übernimmt die Victor Talking Machine Company und alle ihre Produktionen. Das daraus entstehende Label RCA Records existiert bis heute. Fritz Pfleumer entwickelt in Dresden das Tonband als Tonträger der magnetischen Tonaufzeichnung. 1929. Thomas A. Edison stellt die Produktion von Walzen, Schallplatten und Phonographen ein. Emil Berliner stirbt am 3. August in Washington, D.C. 1931. In London schließen sich der britische Teil der Columbia Gramophone Company und die Gramophone Company zu Electric and Musical Industries, EMI, zusammen. EMI entwickelt das erste Stereoaufnahmeverfahren. Tod von Thomas A. Edison am 18. Oktober in West Orange, New Jersey. 1933. Barney Wurlitzer stellt den Prototyp seiner ersten Jukebox mit dem Namen Debutante vor, die 10 Shellac-Platten einseitig abspielen kann. 1935. Elvis Aaron Presley wird am 8. Januar in Tupelo, Mississippi geboren. 1936. Mit einer Jahresproduktion von fast 45.000 Geräten im Jahre 1936 ist die Rudolf Wurlitzer Company Marktführer in Sachen Jukeboxen in den USA. Bis in 40er Jahre wird von Automatic Phonographs oder Coin-Operated Phonographs gesprochen. Die John Gable Manufacturing Company präsentiert mit ihrem Modell Starlight den ersten Musikautomaten mit beleuchteten Plastikteilen. 1945. Eldridge R. Johnson stirbt in Morristown, New Jersey. 1946. Die klassischen Jukeboxen der 40er Jahre, auch Golden Age genannt, stammen von den amerikanischen Herstellern Rudolf Wurlitzer Company, G.P. Seberg Piano Company, Rockola Manufacturing Corporation, Mills Novelty Company, Automatic Musical Instrument Corporation, AMI, Philbin Company and Packard Manufacturing Company. Die Rudolf Wurlitzer Company startet mit dem Verkauf der Modelle 1015, welches dank der aufsteigenden Gasblasen Bubbles, die bekannte Jukebox, der Geschichte wird. Erst ab 1946 setzt sich mit dem Modell A Mother of Plastic der Firma AMI der Begriff Jukebox durch, der aus dem Süden der USA stammt und sich von Two Joke bzw. Juke Joint ableitet und sich treffen, feiern, tanzen, trinken etc. heißt. Fritz Lang produziert in seinem Radiogeschäft in Burgdorf die ersten Plattenspieler der Marke Lenco in Handarbeit. 1948. Columbia Records entwickelt die Vinyl-Platte mit 33 Umdrehungen pro Minute. In den späten 1940er Jahren produzieren Firmen wie Halftins und Ditchbum Jukeboxen in Großbritannien. 1949. Die John Gable Manufacturing Company wird von Rockola gekauft. Ende der 1940er Jahren kommen die ersten Singleschallplatten mit 45 Umdrehungen pro Minute auf den Markt. 1950 bis 1951. Die G.P. Seberg Piano Company bringt der Modell M100B, die erste Jukebox für Single-Schallplatten, auf den Markt. Alle weiteren Jukebox-Firmen in den USA entwickeln ebenfalls Single-Jukeboxen, die auch nach Europa verkauft werden. In den 1950er Jahren wird in Sachen Jukebox von den Silver Age gesprochen. 1952. Deutsche Hersteller wie Wiegand, Tonomat, Treffautomaten, NCM, Bergmann und U2A produzieren ab 1952 und später Jukeboxen auch in Deutschland. Anfang der 1960er Jahre kommt Wurlitzer als Tochtergesellschaft der amerikanischen Mutterfirma hinzu. 1953. In der Schweiz werden in der Firma von Heidi Hollenweg Herzogenbuchsee erste Jukeboxen hergestellt. 100 Exemplare des Music Boy werden in den nächsten 3 Jahren produziert. Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung dieser ersten Schweizer Jukebox hat der deutsche Maschineningenieur Hans Lederteil, der Ende der 1950er Jahre wieder nach Deutschland zurückkehrt und dort die Bambi Box 60 auf den Markt bringt. 1954. Den Aufnahmen von Elvis Presley bricht das Rock'n'Roll-Zeitalter an, welches der Plattenindustrie Millionen Umsätze bringt und der Jukebox endgültig zum weltweiten Durchbruch verhilft. Durch die in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten wird die Jukebox auch in Europa endgültig populär. Ab 1954 geht das Modell Chantal des Erfinders Jean Fufoni in der Firma Darrage von André Deria in Murten in Produktion. In der Schweiz werden diverse Modelle gebaut und in Lizenz wird diese Jukebox auch in Italien, England und Frankreich produziert. 1955. In den USA werden 252 Millionen Platten produziert. In Deutschland sind es 31 Millionen. John Gable stirbt am 23. Dezember im Alter von 83 Jahren in Ellin, Illinois. 1956. Von 1956 bis 1959 firmiert Heidi Hollenweg als Alleinaktionärin der Firma Outronic in Herzogenbuchsee, welche 1957 die Jukebox Star O'Mad entwickelt. 1957. Die Plattenproduktion in Deutschland beträgt astronomische 57 Millionen Stück. Charles Pathé stirbt am 25. Dezember im Alter von 94 Jahren in Monte Carlo. 1958. Die Vinyl-Platte löst auch in Europa die Shellac-Platte definitiv ab. G.P. Seberg Piano Company stellt im Oktober mit den Modellen 220 und 222 die ersten Stereo-Jukeboxen vor. Die Stereophonie setzt sich durch. 1962. EMI gibt als letzter großer Produzent die Shellac-Platte auf. In der Schweiz bringen Jean und Chantal Fufuni in ihrer Firma Journey Vex in den 1960er und 1970er Jahren Modelle wie Symphomatik, Discomatik, Mini-Symphomatik, Allegro, Maestro, Andante, Satellite oder Century 2001 auf den Markt. 1963. Erste Kassettengeräte werden verkauft. Mit diesen Aufnahmegeräten kann Musik ab Radio oder Schallplatte auf Musikkassetten kopiert werden. 1966. Der Umsatz der Plattenindustrie übersteigt die Milliardengrenze. 1977. Elvis Presley stirbt am 16. August in Memphis, Tennessee. 1979. Die Firma Lenco stellt ihre Produktion ein. 1981 an der Internationalen Funkausstellung Berlin wird als neuer Tonträger die Compact Disc CD vorgestellt. 1986. AMI bietet mit dem Modell R90 erstmals eine sogenannte Compact Jukebox an, bestückt mit Singles und CDs. Auch Seeburg stellt mit dem Modell SCD1 eine erste CD-Jukebox vor. Die deutsche Wurlitzer baut mit der 1015 One More Time das legendäre Modell von 1946 nach. Zunächst nur für Singles ab dem Jahr 1987, jedoch auch für CDs. Das nostalgische Design wird auch von anderen Firmen wie Rockola, EMI, NCM und Seeburg verwendet. Das war die Geschichte der Jukebox. Nicht nur die Geschichte ist interessant, auch die Musikautomaten sind sehr spannend anzuschauen. Aus Erfahrung berichte ich, weil ich das Privileg hatte, selber Musikautomaten anzuschauen und mir Lieder wünschen zu können. Im Museum für Musikautomaten in Seewen im Kanton Solothurn kann man diese wunderschönen Automaten bestaunen. Mehr werde ich gar nicht erzählen, denn alles, was ihr über dieses spannende Museum wissen müsst, werdet ihr in meinem Interview mit dem Herrn Dr. Christoph E. Hengi, welcher der Direktor des Museums ist, erfahren. Falls ihr nicht genau wisst, wo Seewen liegt oder wie ihr dorthin gelangt, nach dem Interview wird es eine Wegbeschreibung geben.
Herr Dr. Hengi, Sie sind jetzt schon seit 2003 in der Leitung des Museums der Musikautomaten. Ich nehme an, dass Sie sich selbst auch für Kunst interessieren. Mit einem Studium in der Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte, später dann einer berufsbegleitenden betriebswirtschaftlichen Weiterbildung und dann den Exekutivmaster in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung. Für welche Art von Kunst interessieren Sie sich?
Ja, mein beruflicher Weg war eigentlich bisher immer ein Weg entlang der Musik. Ich habe, wie gesagt, Musikwissenschaft studiert ursprünglich und daraus sind dann verschiedene Tätigkeiten entstanden. Ich habe einmal bei einem Klassikradio gearbeitet in Zürich, 2 Jahre lang als Musikredakteur. Ich war in der Musikindustrie, das sind Firmen, die Musik produzieren, tätig. Ich habe dort klassische Musik geholfen zu produzieren und auch dann dafür geschaut, dass diese CDs, die damals produziert wurden, dann in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt dann auch verkauft wurden. Das nennt sich Marketing oder Musikmanagement. Und jetzt bin ich seit etwas über 11 Jahren im Museum von Musikautomaten tätig. Das ist auch eine Arbeit, wo ich sehr viel mit Musik zu tun habe. Also die Musik begleitet mich eigentlich meine ganze Berufslaufbahn bisher und das ist auch sehr angenehm. Das macht auch sehr viel Spaß.
Wie kamen Sie genau zu diesem Beruf?
Ich habe mir überlegen müssen, nachdem ich die Matura gemacht habe, was will ich eigentlich? Und ich war in der guten Situation, dass meine Eltern zum Beispiel mir nicht gesagt haben, ich muss das und das werden, sondern mir vor allem Bahn gelassen haben. Und ich dann auch gemerkt habe, dass die Musik dieses Thema ist, das mich am meisten interessiert. Und so bin ich dann in ein Studium hineingerutscht quasi und nach dem Studium in berufliche Tätigkeiten. Es war kein Plan dahinter oder es ist auch nicht garantiert, dass man mit so einem Studium dann eine Berufslaufbahn machen kann, in welcher man sich wohlfühlt. Es hat aber bei mir funktioniert, ich hatte Glück und dafür bin ich dankbar.
Wäre dies immer noch Ihre Wahl, wenn Sie nochmals wählen könnten?
Ich habe dann gemerkt, dass mit Musik alleine man nicht alles tun kann, was man möchte, sondern eben, dass es auch diese Managementseite braucht. Und deshalb kam diese betriebswirtschaftliche Ausbildung dazu. Das war dann eine Ergänzung, die ich später gemacht habe, um wirklich in Tätigkeiten zu gehen, die Verantwortung mit sich bringen, wo man nicht einfach als Musikwissenschaftler dazukommt. Also wenn ich nur Musikwissenschaftler in Anführungs- und Schlussstrichen wäre, dann wäre ich in der Forschung, in der Musikforschung tätig und nicht in einer Führungsaufgabe in einem Museum oder an einem anderen Ort vorher. Also es war schon auf meinem Berufsweg war es eigentlich ein lebenslanges Lernen, man muss offen bleiben, wie das heute von vielen Jugendlichen und von jungen Leuten verlangt wird. Man muss offen bleiben, man muss sich ein Leben lang weiterbilden, man muss interessiert sein und ich glaube, das war ich und das bin ich bis heute.
Auch Sie sind bei der GMS, der Gesellschaft des Museums für Musikautomaten, dabei. Die GMS ist eine Gesellschaft des Museums, welche im Jahr 1991 gegründet wurde und ist eine Vereinigung von Freunden und Gönnern des Museums. Eine offene Gesellschaft, die für jede Mitgliedschaft offen ist. Was genau würden Sie jetzt von mir erwarten, würde ich zu dieser Gesellschaft eingehen wollen? Was sind die speziellen Anforderungen?
Es gibt keine Anforderungen. Also jeder Mann und jede Frau kann Freund des Museums werden und kann in diese Gesellschaft des Museums für Musikautomaten eintreten. Es gibt auch eine Internetseite, gms-seelen.ch, wo man sich anmelden kann. Und man wird dann einfach informiert über die Tätigkeiten des Museums, über die Anlässe, über die Veranstaltungen und kann immer wieder solche Veranstaltungen besuchen. Man ist auch zu Eröffnungen von Ausstellungen eingeladen und man hat gratis Eintritt in unser Museum und auch in andere Museen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, also des Bundes. Alle diese Möglichkeiten, die hat man, wenn man GMS-Mitglied ist. Und man muss dafür einen kleinen Mitgliederbeitrag jedes Jahr bezahlen und kann auch auf Ausflüge gehen und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Das Museum für Musikautomaten Seelen Solothurn beherbergt eine der weltweit größten, bekanntesten Sammlungen von Schweizer Musikdosen, Plattenspieldosen, Uhren und Schmuck mit dem Musikwerk und anderen mechanischen Musikautomaten aus dem 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. So wird unter anderem das Museum auf eurer Webseite beschrieben. Was braucht es dazu, um dieses Museum so in Form zu halten?
Also wir haben eine große Sammlung, wie das jetzt beschrieben wurde. Wir haben sicher 10.000 Objekte. Wir können auch nicht alles ausstellen, sondern vielleicht 40% dieser Objekte sind ausgestellt. Wenn ich 10.000 sage, dann meine ich auch Musikrollen. Wir haben ganz viele Musikrollen im Keller, wo Musik drauf gespeichert ist. Und wir haben auch ganz viele Instrumente im Keller noch gelagert, denen auch gespielt werden könnte, auf denen auch Musik vorgeführt werden könnte. Aber es ist, wie Sie sagen, sehr aufwendig, das alles zu unterhalten. Also wenn mal so ein Instrument in der Sammlung des Museums ist, dann bleibt es auch in der Sammlung des Museums. Und wir haben im Haus drei Restauratoren, die dafür besorgt sind, diese Instrumente im Schuss zu halten, wenn sie ausgestellt sind. Und dafür zu schauen, dass sie, wenn sie nicht ausgestellt sind, sondern im Keller lagern, dass sie immer im gleichen Zustand bleiben, dass sie nicht schlecht gelagert sind, sondern dass sie zu guten Konditionen, also zu guten Bedingungen gelagert sind. Das heißt, immer gleiche Temperatur, ungefähr 20 Grad, und immer gleiche Luftfeuchtigkeit, ungefähr 50%. Das wird alles geschaut, damit diese Instrumente für, sagen wir, Leute in 20, 30 oder 50 Jahren auch noch zu betrachten da sind und dass man die Dame auch noch erleben kann.
Ca. 30.000 ist die Zahl der Besucher jährlich. Sie seien sehr zufrieden damit, sagten Sie bei einem Interview mit Telebrasen. Liegt es vielleicht daran, dass man jetzt mit dem Bus bis vor dem Museum halten kann? War die Besucherzahl schon immer so hoch?
Also die Besucherzahlen sind zum Glück relativ stabil in den letzten Jahren und ich glaube sogar, dass sie jetzt in diesem Jahr noch besser werden wieder und dass wir auch mit der aktuellen Sonderausstellung Jukebox dann neue Personen ansprechen, die ins Museum kommen, die es zum ersten Mal dann besuchen werden. Die Bushaltestelle, die wir jetzt seit 2-3 Jahren vor dem Haus haben, Seelen Musikautomaten ist die Haltestelle ganz genau und da kann man mit dem Postauto von Vista oder von Drama im Kanton Solothurn kann man nach Seelen fahren und das ist sicher bequem und auch interessant. Man kann dann auch das Restaurant hier im Museum besuchen und es war einfach eine Ergänzung. Es muss in der heutigen Zeit, es muss einfach sein, dass man auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel an so einem Ort fahren kann und nicht immer das Auto nehmen muss.
Mit Events und Sonderausstellungen wird das Museum immer wieder spannender gemacht. Arbeitet das Museum alleine und versucht diese Events privat zu organisieren oder arbeiten Sie mit anderen Musikautomatenmuseen zusammen?
Also für die Events oder für die Veranstaltungen und Konzerte arbeiten wir vor allem im Vorstand der GMS, dieser Gesellschaft des Museums für Musikautomaten, zusammen. Viele Veranstaltungen werden von der GMS organisiert und diese Veranstaltungen finden dann im Museum statt. Wir haben aber auch weitere Events, Konzerte, Veranstaltungen, Vernissagen und so weiter, die vom Museum aus organisiert sind. Und man muss das in jedem Museum heutzutage machen. Also man kann nicht, wie das das ursprüngliche Konzept dieses Hauses war, eine Sammlung einfach jahrelang gleich präsentieren, sondern, und das machen wir jetzt seit etwas über 10 Jahren, man muss jedes Jahr eine spannende Sonderausstellung haben, man muss Veranstaltungen haben, man muss Konzerte organisieren, man muss spannende Führungen zeigen. Nur so kann man die Besucherzahl stets konstant oder steigern. Und wenn man das nicht macht, dann wird man irgendwann zu einem Museum, das vergessen wird. Also mein Ziel ist es, dass dieses Museum in der Gegenwart präsent ist und dass es auch vom Ausstellungskonzept her in die Gegenwart kommt und dass wir hier weiterhin die Leute mit interessanten Themen konfrontieren können.
Bald wird es ein neues, anderes Projekt geben, und zwar vom 19. September 2014 bis zum 30. August 2015. Wird man hier die Golden Age of the Jukebox Musik, also Automaten, bei Ihnen bestaunen können. Erzählen Sie uns doch etwas über diese Sonderausstellung.
Die Idee hinter dieser Sonderausstellung ist eben, dass wir Musik und die Entwicklung der Musikgeschichte im 20. Jahrhundert ein bisschen zeigen wollen. Die mechanischen Musikautomaten, die hören so um 1930 ab. Es gibt Klaviere mit Musik, die man ab Band dort hören kann. Oder es gibt Orchestern, wo man Bänder mit Musik hören kann. Und das alles, das hört eigentlich auf in der Zeit, als Radio und Fernsehen immer mehr aufkommen. Und wir wollten die Fortsetzung dieser Geschichte zeigen, weil wenn man sich Musikautomaten vorstellt, Museum für Musikautomaten heißen wir ja, dann stellen sich die Leute auch Automaten vor, wo man damit Schallplatten oder CDs hören kann. Und diese Jukebox-Ausstellung, die zeigt eigentlich die Geschichte der Schallplatte, der CD und die Geschichte von Phonographen, Grammophonen und Jukeboxen im 20. Jahrhundert. Also die Geschichte von Musikautomaten, wie sich unsere Eltern oder Großeltern diese dann auch im Alltag anschauen konnten und wie sie dazu getanzt haben.
Sind die Bibliothek und die beinhaltenden Dokumenten auch für Besucher zugänglich?
Wir haben eine Fachbibliothek mit Aufsätzen und mit Büchern zur mechanischen Musik. Und wenn jemand sich dafür interessiert, dann kann er sich bei mir anmelden oder im Museum allgemein anmelden. Und wir erteilen in wahrscheinlich 100% der Fälle dann die Erlaubnis, dass man sich im Museum, in der Bibliothek umsehen kann und auch hinter den Kulissen mehr Informationen zu irgendeinem Thema sich beschaffen kann. Ja, natürlich.
Wie werden wir in 10 Jahren auf dieses Museum auftreten?
Es wäre natürlich schon ein Wunsch, dass wir noch mehr Platz haben hier im Museum, dass wir weitere Ausstellungsräume hätten, wo wir zum Beispiel so eine Sonderausstellung wie der Golden Age of Jukebox zeigen können, weil wir haben wirklich viele Objekte, die jetzt im Keller lagern oder sogar extern in einem anderen Lager sind. Wir haben sehr viele Musikdosen, Schweizer Musikdosen und Plattenmusikdosen, eigentlich der Kern der Sammlung, der im Moment nicht gezeigt wird. Wir zeigen vielleicht 10 bis 20 solche Instrumente im Moment, aber wir könnten auch 200 ausstellen. Und wir haben viele Phonographen und Grammophone, die nicht gezeigt sind. Wir könnten auch da viel mehr machen. Wir haben sehr viele solche Figurenautomaten, die ich erwähnt habe. Auch da könnten wir sehr viel zeigen. Es wäre sicher auch attraktiv, mehr zu zeigen noch. Aber wir müssen mit dem Platz leben, den wir jetzt haben. Aber es gibt schon die Idee, dass das noch ein bisschen ausgebaut wird.
Als Praktikantin bei einem Kinderradio muss ich fast diese Frage stellen. Was genau können die Kleinen beim Museum der Musikautomaten erleben und entdecken?
Wir haben auch sehr viele Schulklassen, die das Museum besuchen. Also zusammen mit dem Lehrer oder der Lehrerin kann man eine Führung durchs Museum machen. Man kann aber auch einen sogenannten Glockomobil-Workshop besuchen, wo man verstehen lernt, wie solche Musikautomaten um 1900 oder um 1850 funktioniert haben. Man steckt dann eine Melodie auf eine Walze und kann am Ende auf einer Art Xylophon hören, wie das funktioniert hat. Und wir haben auch einen sogenannten Zauberklang-Rundgang. Wenn also Kinder ins Museum kommen, dann können sie so einen Zauberklang-Rundgang miterleben. Sie erhalten Utensilien, sie erhalten Gegenstände in die Hand gedrückt, auf denen sie Melodien knipsen können. Und am Ende kann man hören, ob das alles richtig geknipst wurde. Man muss Löcher aus einer Karte rausknipsen, man muss Fragen dabei beantworten. Und wenn man die richtigen Löcher rausknipst, dann erklingt auch eine richtige Melodie. Also das ist sicher für Kinder und für Jugendliche sehr spannend.
Vielen Dank, Herr Dr. Hengi.
Bitte sehr.
Ich möchte mich hier nochmal herzlich Herrn Dr. Christoph A. Hengi danken für das tolle Interview und für die lehrreichen Informationen. Ich wünsche dem Museum alles Gute und freue mich schon auf ein Wiedersehen. Apropos Wiedersehen, wie versprochen, gibt es jetzt die Wegbeschreibung. Ganz einfach, ab Liestal Bahnhof oder Dornach-Allersheim Bahnhof SBB kann man mit dem Postauto Linie 67 mehrmals täglich direkt vor das Museum mit der Haltestelle Seewind Musikautomaten hinfahren. Oder man kann ab Grellingen Bahnhof SBB mit dem Postauto Linie 116 bis Seewind Post dann etwa ein 15-minütiger markierter Spaziergang zum Museum. Speziell an diesem Museum ist, es gibt auch einen Museumsshop und ein Restaurant. Im Museumsshop gibt es auf die Jahreszeit abgestimmtes vielfältiges Angebot an Musikdosen, Taschenuhren mit Musikwerk, Schmuckdosen, Briefbeschwerern, Singvogeldosen und viele weitere Souvenirs. Der Museumsshop ist frei zugänglich. Ein Abschnitt von einer Schneekugel, auf der eine wunderschöne Ballerina herumtanzt. Eine wunderschöne Melodie, gespielt auf einer kleinen Spieldose, die ich dort live im Museumsshop aufgenommen habe. Auch finden wir im Museum ein Restaurant. Gibt es eine schöne Aussicht, wo man Mittagessen bis zum Sphäre oder zum Apero, bis zum feudalen Bankett viel Feines zur Stärkung und für den Glust nehmen kann. Das Restaurant steht auch bei Konzerten oder anderen Anlässen des Museums zur Verfügung und bietet Platz für größere oder kleinere Gesellschaften. Jetzt eine Musikpause mit einem Klassiker, 16 Tunes, gespielt auf einer Wurlitzer.
Some people say a man is made out of mud. Out of muscle and blood, and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't go a high-toned woman, make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. Company Store.
Schon seit dem 19. September 2014 darf man die Sonderausstellung The Golden Age of Jukebox bestaunen. Keine Angst, die Sonderausstellung wird noch bis Ende August 2015 ausgestellt. So beschrieb Herr Dr. Christoph E. Hengi die Sonderausstellung. Die aktuelle Sonderausstellung im Museum von Musikautomaten Seven heißt The Golden Age of Jukebox und ist der Zeit der 30er bis 80er Jahre gewidmet, als Jukeboxen zahlreich in Tanzsälen und Restaurants zu finden waren und gegen Mundseinwurf für musikalische Unterhaltung sorgten. Die Ausstellung zeigt Erwerbungen des Museums der letzten beiden Jahre und ist im Prinzip die Fortsetzung einer Sammlungserweiterung im Jahre 2006 bis 2007. Eine Erweiterung der Museumssammlung mehr in Richtung Gegenwart. Zwei der modernen Musikautomaten wurden dabei dem Museum von der Gesellschaft des Museums für Musikautomaten Seven GMS geschenkt. Gut beschrieben wollte ich aber noch wissen, wie die Vorbereitungen liefen und vor allem, wie man überhaupt eine solch große Ausstellung vorbereitet. Denn in einem Museum braucht es nicht nur Besucher, sondern auch Arbeiter, die dieses Museum vorbereiten und auf Takt halten. Jetzt speziell in einem Museum benötigt man spezielle Wisser und Könner, also fast schon Künstler. Restaurator werden die auch genannt. Eher ein seltener, nicht sehr bekannter Beruf. Wie wird man Restaurator? Was muss man erlernen? Ja, gute Fragen, die man nur von einem echten Restaurator sich beantworten lassen kann. Karl Fluri, Restaurator beim Museum für Musikautomaten, beantwortete sie folgendermaßen. Restaurator ist ein sehr seltener Beruf. Wie wird man Restaurator?
Restaurator, ja, das ist schwierig zu erklären, weil das kann man nicht einfach so lernen. Man muss da vielleicht über einen anderen Beruf kommen. Ich bin ja zum Beispiel vom Beruf her Elektromechaniker und ich habe mich dann ausbilden lassen zu Musikdosenrestaurator hier im Museum in Seven und dann natürlich zu den Orchestrions. Und die sind so selten, dass man das wirklich meistens nur in einem Museum oder bei anderen Restauratoren erlernen kann.
Was sind Ihre typischen Arbeitsaufträge?
Also wir haben einen Plan, dass wir jetzt zum Beispiel montags jeweils unsere Automaten kontrollieren. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir die Münzen bereitstellen für unsere Ausstellung. Wenn Führungen sind, können dann die Fachreferenten die Münzen einwerfen. Das ist so eine kleinere Arbeit. Wir stimmen die Instrumente auch und müssen zum Beispiel die Violineninstrumente, also die Violinbogen, dann wieder harzen, nennt man das, mit einem Baumharz.
Was machen Sie, wenn sie kaputt sind, die Ihr Instrument, repariert man die?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir sind ein Museum und wir wollen die Substanz erhalten von den Instrumenten. Das geht dann so weit, dass wir zum Beispiel Verschleißteile auswechseln. Lederteile zum Beispiel kann man neue Lederteile auswechseln. Aber es gibt auch Teile, die kann man nicht mehr ersetzen. Und dann kann es auch sein, dass wir einen Automaten gar nicht reparieren. Wir haben auch den Auftrag, die Automaten zu konservieren, das heißt einfach schauen, damit sie keinen zusätzlichen Schaden bekommen. Kann durchaus sein, dass wir das Instrument stilllegen, das ist dann schade. Aber normalerweise kann man die Teile selber wiederherstellen und auswechseln und spielen lassen dann wieder.
Wie lange ging es, diese Sonderausstellung, The Golden Age of Jukebox, vorzubereiten?
Die Jukebox-Ausstellung ist ein bisschen speziell jetzt für uns, weil wir ja das nicht so gewohnt sind, die elektronischen Automaten oder die elektrischen Automaten. Wir sind ja uns gewohnt bei mechanischen Musikautomaten und da gab es doch mehr Vorbereitungen, man musste mehr darüber lesen und sich da einarbeiten, wie bediene ich überhaupt diese Automaten, was muss ich beachten. Und das war eigentlich ziemlich intensiv, also die letzten 2 Monate, die waren schon ziemlich anstrengend. Aber die Ausstellung selber ist sicher schon vor einem halben Jahr intensiv geplant worden.
Wann sind Sie als Restaurator zufrieden mit Ihrer Arbeit?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich bin eigentlich nur dann zufrieden, wenn ich das auch für mich so reparieren würde, für mich zu Hause. Wenn das stimmt, wenn ich zu Hause auch den Musikautomaten dann anhöre und ich finde, er spielt wunderbar, dann bin ich zufrieden. Aber es gibt natürlich auch eine Zeitlimite, da kann man nicht immer die Zeitlimite vielleicht einhalten, da muss man ein bisschen nach abends arbeiten oder vielleicht zu Hause das noch ein bisschen durchlesen, das Ganze. Aber ich bin eigentlich zufrieden, wenn der Musikautomat schön tönt und wenn er nicht keinen großen Schaden nimmt.
Funktioniert denn jeder Automat gleich?
Ja, das kann man ein bisschen vergleichen mit uns, mit den Menschen. Also da ist jeder Automat ist für sich speziell. Die einen sind ein bisschen lauter, die anderen sind schön, die anderen sind filigran. Es gibt zum Beispiel bei uns einen Fingerring mit Musik, der ist also ganz klein und der hat dann an der Hand Platz. Und dann gibt es Instrumente, die sind so hoch wie das ganze Gebäude. Und die sind dann auch viel extremer, also von der Lautstärke her, also so ein kleines Schmuckstück mit Musik. Das ist ganz individuell, wie bei uns.
Es ist ein sehr spannender und auch interessanter Beruf. Jetzt trotzdem für jetzt die jungen Zuhörer, wenn die das jetzt auch werden wollen, was müssen sie genau machen?
Ja, das würde ich sagen, man muss sich zuerst einmal eine Ausbildung suchen. Es gibt Restauratoren-Ausbildung, speziell jetzt zum Beispiel in Neuenburg oder in La Chaux-de-Fonds. Mhm. Da muss man aber zuerst Schuljahre noch absolvieren, dann kann man diese Restauratorenschule machen. Die ist aber hauptsächlich auch für andere Berufe, auch zum Beispiel Bilder restaurieren oder ja, mehr so Kunsthandwerk oder so zum Reparieren. Für uns ist es wichtig, dass jemand von der Mechanik kommt. Das kann zum Beispiel ein Uhrmacher sein. Man lernt zuerst Uhrmacher dann, oder zum Beispiel Instrumentenbauer, Orgelbauer, so in dieser Richtung. Das ist wirklich wichtig für einen Restaurator hier bei einem Musikautomat.
Und als Sie kamen, wussten Sie schon alles oder haben Sie auch...
Nein, ich wusste eigentlich gar nichts. Und musste eigentlich alles von Grund auf neu erlernen, weil diese Musikautomaten, die waren auch für meinen Beruf, waren die schon sehr alt. Als ich damals Elektromechaniker gelernt habe, war schon die Elektronik da und alles. Aber diese Musikautomaten, die mit mechanischen Teilen oder mit Luft funktionieren, das musste ich auch erst einmal alles lernen wieder.
Nach 8 Stunden Arbeit, wird da die Musikbox zu Hause noch angeschaltet?
Die mechanische Musik ist eigentlich speziell, die verleidet einen gar nicht so. Also wie ein Musikstück, das man vielleicht 100 Mal im Radio hört. Also ich mache ja auch Führungen und ich höre ab und zu immer die gleichen Stücke und die finde ich immer noch ganz toll.
Danke vielmals, Herr Fluri.
Bitte, gerne.
Das war das Interview mit dem Restaurator Karl Fluri aus dem Museum für Musikautomaten. Im Museum werden Automaten von der Rudolf Wurlitzer Company, welcher ein Schweizer in der Golden Age of Jukebox prägte. Und zwar reden wir hier vom großen Möbeldesigner Paul Fuller oder auch Faller genannt. Mit dem Möbeldesigner Paul Faller prägt ein Schweizer das goldene Zeitalter der Jukebox wie kaum ein Zweiter. Faller wird 1934 von der Rudolf Wurlitzer Company engagiert und hat in den darauffolgenden Jahren wesentlichen Anteil am Erfolg des Unternehmens. Er entwirft farbenprächtige, chrombeschlagene Möbel im Art Deco-Stil. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Kunden auch dann auf die Jukebox zu lenken, wenn sie nicht spielt und so den Einwurf einer Münze zu provozieren. So ändern sich mit Lichteffekten die Farben und bei der meistverkauften Jukebox aller Zeiten, dem Modell 1015, steigen ununterbrochen Gasblasen-Bubbles in farbigen Glasröhren auf. Auch findet man Automaten von der Rockola Manufacturing Corporation. Jetzt geht's weiter mit einer Musikpause, The Great Pretender auf einer Wurlitzer gespielt. Natürlich wurde auch diese Sonderausstellung, The Golden Age of Jukebox, mit einer Feier eröffnet. Ich war dabei und lasse euch gerne vorbeihören.
Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Merci vielmals. Liebe Heidi Kleiss, sehr geehrter Herr Regierungsrat Remo Ankli, sehr geehrte Frau Isabelle Chassot, Direktorin vom Bundesamt für Kultur, sehr geehrte Mitglieder von der Gesellschaft vom Museum von Musikautomaten, die hier sind, auch der Ehrenpräsident, George Hoffmeier ist hier, freut mich, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter vom kantonalen Parlament, liebe Freundinnen und Freunde vom Museum, sehr geehrte Medienvertreter, wir haben heute auch schon eine Pressekonferenz gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt stelle ich auf Hochdeutsch um. Ich freue mich, Sie so zahlreich hier im Museum begrüßen zu dürfen. Wir haben auch Gäste aus der Westschweiz hier, deshalb spreche ich Hochdeutsch. Und ich freue mich, Ihnen heute die neue Sonderausstellung präsentieren zu dürfen. Sie sehen da hinten schon den Titel, The Golden Age of the Jukebox. Wir setzen im Prinzip die Arbeit des Museums fort, die 2006 bis 2008 aus einer Arbeit in Sachen Grammophonen und Phonographen bestand. Wir konnten damals vom Kornhaus Burgdorf, das im Herbst 2005 seine Tore leider schließen musste, eine größere Sammlung von Phonographen und Grammophonen übernehmen. Und darunter befanden sich auch solche mit Münzeinwurf, und die werden wir zum Teil jetzt heute auch wieder zeigen. Das ist im Prinzip auch eine Vorgeschichte zur Jukebox. Also es gab schon Grammophone mit Münzeinwurf, bevor man die Jukebox in den Restaurants oder in Tanzsälen kannte. Und eben diese Phonographen und Grammophone sind auch eine Erweiterung unserer Sammlung gewesen. Es ging darum, die Sammlung ins 20. Jahrhundert zu führen. Und jetzt mit diesem zweiten Schritt in Richtung Jukebox machen wir nochmals einen Schritt vorwärts und kommen noch näher an die Gegenwart. Also wir führen das Museum in Richtung Gegenwart. Das hat aber auch seine Gründe. Zum Beispiel gab es Firmen, die im 19. Jahrhundert Musikdosen produziert haben und im frühen 20. Jahrhundert dann Grammophone. Es gab auch Firmen, die in Amerika Orchestrons gemacht haben, also Instrumente mit mechanischer Musik drin, und die im 20. Jahrhundert dann Jukeboxen gemacht haben. Also es hängt sehr vieles zusammen, und das wollen wir in der Ausstellung auch zeigen. Man kann auch Schweizer Jukeboxen sehen. Es gab auch in der Schweiz die Produktion von Jukeboxen. Es gab zum Beispiel eine Jukebox, die hieß Music Boy. Das war die erste Schweizer Jukebox. Davon wurden 100 Stück hergestellt, und eine hat den Weg jetzt ins Museum hier gefunden. Es gab eine Musikbox, die hieß auch Chantal. Und auch so eine haben wir hier, oder eine dritte Jukebox, die hieß Mini Symphomatik von 1962, also das war 50er, 60er Jahre. Das findet man auch in der Ausstellung. Also wir zeigen auch den Schweizer Aspekt in der Jukebox-Geschichte, und das ist ein weiterer Grund, dass wir das dürfen, weil wir eben ein Museum sind, das auch die Schweizer Industriegeschichte im weitesten Sinne zeigen will. Wenn Sie nachher in die Ausstellung gehen, werden Sie sehen, dass man einerseits zum Beispiel eine ältere Jukebox von 1936 sehen kann, aber auch eine von 1990. Man sieht die verschiedenen Designideen, die man damals gehabt hat. Ein Schweizer, Paul Fuller, war da auch entscheidend dabei. Er hat nämlich für Wurlitzer Jukeboxen designt und hat in den 30er, 40er Jahren da ganz viele Instrumente entworfen, und das hat eigentlich auch dieses Golden Age der Jukebox geprägt. Sie können in der Ausstellung auch Musik hören. Hier auch im Foyer kann man Musik hören. Da hinten sind an der Wand die Top 10 von Wurlitzer zu sehen. In der Ausstellung kann man dann herausfinden, welches Stück welchen Platz bei Wurlitzer in der Hitparade belegt. Und man kann auch Schweizer Musik hören aus den 60er, 70er Jahren, also Grüezi Wolfram Stirnimar zum Beispiel, oder andere Sachen aus dieser Zeit. Die sieht man bei uns in der Ausstellung und kann das auch wieder quasi für sich selbst wieder erleben, wie das damals war. Wir haben aber auch eine Wand, wo man die Ereignisse der Jukebox- und Schallplattengeschichte sehen kann. Wir haben nebenbei auch eine Geschichte der Tonträger in zwei Vitrinen. Und auch da machen wir einen Bezug zur Geschichte der mechanischen Musik. Also wir fangen nicht an bei zum Beispiel Schallplatten, sondern wir fangen viel früher an bei Holzwalzen und Metallwalzen, die in mechanischen Instrumenten drin waren und auf denen auch schon Töne, Musik gespeichert war. Also Tonträger im weitesten Sinne und bis heute weitergeführt. All das kann man erleben in der Ausstellung. Man kann auch einen Film sehen, wo Fred Astaire zu Jukebox-Musik tanzt. 3-4 Minuten, ein Ausschnitt. Das ist alles im Saal da hinten. Und man kann auch diese spezielle Jukebox heute Abend hier sehen und dann später in der Ausstellung da hinten. Es ist so, dass diese Rockola Jukebox in Amerika in einem Tanzsalon stand. Und man konnte nicht nur diese Stücke spielen, die hier in der Jukebox drin sind, sondern man konnte in das Mikrofon hier auch reinsprechen und Wünsche äußern. Und heute Abend wird jemand auch hier sein, der Wünsche erfüllt. Wir werden das aber nicht über die Jukebox machen, sondern wenn ein Musikwunsch heute von zum Beispiel meiner Nachrednerin Isabel Chasseau ausgesprochen wird, wird vielleicht Elvis Presley auftreten. Also ich möchte Ihnen viel Vergnügen wünschen bei dieser Ausstellung. Ich glaube nicht, dass Sie sie heute entdecken können, weil wir zu viele Leute sind. Ich empfehle Ihnen, an einem ruhigen Tag wieder vorbeizukommen und mit Freunden in diese Ausstellung zu gehen. Es bleibt mir zu danken. Ich möchte meinen Nachrednern, Dr. Remo Anckli, Regierungsrat des Kantons Solothurn, und Isabel Chasseau, Direktorin des Bundesamtes für Kultur, danken, dass sie uns mit ihrer Anwesenheit beehren. Vielen Dank.
Wie ihr schon mitbekommen habt, war auch ein Elvis Presley-Animator dabei, welcher die Eröffnung dann zum Schluss mit richtig guter Musik abschließte. Hier ein kleiner Abschnitt davon. We're calling a trip. I can't walk in because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me when you don't believe the word I'm saying? We can't go on together. Every suspicion is mine. Now we can't build our dreams. All suspicion is mine. So in a long friend I know, sounds like to say hello. But I still see the suspicion in your eyes. Here we go again. I still run out there. You can't see tears on me like crying. And we can't go all together. There is a suspicious mind. Now we can't get our dreams. All suspicious mind. I can't hold it.
Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Now, wait a minute. What is the lady who uses Spitz's mind's convention, huh? I don't know her. Where?
It's not my wish.
Your wish. Okay. How was it?
Very good, thank
you. Okay. Okay. I'm very happy to hear that, you know. Okay.
Do it again.
What?
Again?
Well, you know, I have to go back to Graceland and give my story to my friend Graceland, Priscilla walked to house it. Quite a long walk. Okay. Yeah. The next song is a medley. Don't Cry Daddy, and Who's the Man Who Loves the Ghetto? Yeah, okay. In the ghetto's coming. I don't know which bird, okay? Okay. Here you go. The day I stumbled from my bed with thunder crashing in my ear, my heart stood from the sun's tears. And as I think of giving up, voices inside my tummy come keep crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Little Daddy, please don't cry. Don't cry. A daddy used to give me a little Tommy to get over the time to bring me along. Daddy, Daddy. Daddy rides on your bike again. Oh, Daddy, please don't cry. Do I sing? Okay, I'll be back, eh? Oh, he's an Elvis fan. He's a fan of mine. Why are children always first? Feel the pain when the world turns so wrong. It just don't seem right. Cause every time I cry, and I'm out of tune, and so I won't let it be the same for mine. Don't cry, Daddy. Well, Daddy, please don't cry. Don't cry. And Daddy used to get me a little Tommy to get a look at the brand new one. Daddy, Daddy.
Thank you.
Wie man gut hören konnte, war es eine sehr gelungene und wahrscheinlich sehr zeitaufwendige Sache. Aber es hat sich sehr gelohnt. Ich empfehle das Museum jedem. Jeder, der die alte Musik und die Jukebox kennenlernen will. Schließlich würde es unsere iPods niemals geben, hätte damals ein Glas die Jukebox nicht erfunden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und würde auch gerne meine Moderation mit einem Elvis Presley Lied abschließen. Bis bald.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. Yeah. My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go, cat, go.